So gebe Gott, dass das wirklich Gottes Wort ist, oder das Wort lese ich vor, aber dass es die Auslegung ist, wie er das gern hätte. Am Anfang, das gehört nicht zur Predigt, nachdem mich ein paar Leute schon gefragt haben, also mein innerer Mensch wurde diese Woche auch ein bisschen erneuert. Ich habe eine Zahnwurzelbehandlung gekriegt, da war Entzündung. Es ist gut verlaufen, danke, dass ihr für den Arzt gebetet habt, der hat seinen Job super gemacht. Und mir geht es soweit auch recht dankbar, außer dass ich einen ekelhaften Geschmack im Mund habe von dem Antibiotikum. Aber danke für eure Gebete. Betet für eure Ärzte. Ja, der Bernd hat meint, dass ich das Wort so auslege, dass ich das sage, was Gott zu sagen hat. Ich hoffe, dass es das ist, was Gott zu sagen hat. Ich habe auf jeden Fall Freude, dass ich das tun darf. Hätte aber noch mehr Freude, wenn ich unten sitzen dürfte und zuhören. Wir sind im Korintherbrief, im zweiten Korintherbrief. Das vierte Kapitel haben wir abgeschlossen. Und jetzt kommen wir zum fünften Kapitel. Und das vierte Kapitel hat geendet mit Betrachtungen über Bedrängnis, körperliche Leiden, aber auch mit dem Blick auf das unsichtbare Ewige. Und dass wir uns deshalb nicht entmutigen lassen. Und hier im Kapitel 5 geht Paulus jetzt noch weiter und beschäftigt sich in den Versen 1 bis 10 auf jeden Fall schon mal sehr stark mit dem Sterben. Also nicht bloß Unzulänglichkeiten und Leiden, sondern tatsächlich das Sterben. Und niemand von uns mag eigentlich ans Sterben denken oder davon sprechen. Aber alle versuchen, sich so gut wie möglich dagegen abzusichern. Fitness steht ganz hoch im Kurs. Die richtige Ernährung steht hoch im Kurs. Das Gesundheitswesen ist darauf ausgelegt, unser Leben zu verlängern. Ganze Industriezweige verdienen hervorragend mit Vorbeugung gegen ein vorzeitiges Sterben. Gerade zur jetzigen Zeit, also es gibt einige, die verdienen richtig, richtig, richtig gut, indem sie uns vor dem Tod bewahren. Da ist gut Geld verdient. Lebensversicherung gibt es. Und in diesen Lebensversicherungen, da wird davon gesprochen für den Fall des vorzeitigen Ablebens. Der Fall des Ablebens. Sterben. Wir werden sterben. 100% ausnahmslos. Der Fitteste, der Ungesündeste, der Älteste. Also auch Älteste. Jeder wird sterben. Das war schon immer so. Es gibt in der Bibel Henoch, Elia, die nicht gestorben sind, die wurden einfach hinweggenommen. Aber ansonsten hat es eigentlich jedem erwischt. Und auch uns wird es erwischen. Vielleicht auch nicht, vielleicht ist Entrückung, komme ich noch dazu. Aber früher oder später wird es uns wohl erwischen. Selten wird es uns bei voller Gesundheit erwischen. Und immer wird es ungelegen sein. Ist einfach so. Und auch unter uns Gläubigen will man dieses Thema eigentlich gerne auslassen. Das ist kein schönes Thema, das Sterben an und für sich. Aber Tatsache ist es, das Evangelium knüpft genau dort an, wo es ums Sterben geht. Das Evangelium ist die gute Botschaft, die sich mit dem Sterben auseinandersetzt und dem, was danach kommt. Unser Christsein hat eigentlich den Schlüssel im Sterben und dem, was danach kommt. Und interessanterweise ist so, die tiefgründigsten und offenen Gespräche über das Sterben mit Gläubigen hat man mit denen, die den Tod vor Augen haben. Da kommen Erkenntnisse, da kommt eine Offenheit. Ansonsten mag man das Thema eigentlich am liebsten nicht anfassen. Dabei steht schon im Psalm 90, im Vers 12, und das zitiere ich jetzt aus der Lutherbibel: Lehre uns bedenken, dass wir sterben werden, auf dass wir klug werden. Dass wir sterben müssen, Entschuldigung. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Jetzt ist die Frage, will hier irgendjemand klug werden? Ja, ja. Dann, ja, wenn ich mal die Kinder frage, die sagen, nee, das mache ich gar nicht so wichtig, ausschlafen ist wichtiger. Aber okay, wir wollen klug werden, dann müssen wir uns damit beschäftigen, dass wir sterben müssen. Und darum wollen wir das Thema auch nicht ausblenden. Ich lese mal die Verse 1 bis 10 aus dem 2. Korinther 5. Denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus, das nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Denn in diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die im Himmel ist, überkleidet zu werden, sofern wir bekleidet und nicht unbekleidet erfunden werden. Denn wir, die wir in dem Leibeszelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, sodass das Sterbliche das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Darum sind wir alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim bei dem Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und wünschen vielmehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Und ich danke dir, Vater, dass wir dein Wort haben. Ich danke dir, dass wir uns in Freiheit versammeln dürfen, dass wir dein Wort betrachten dürfen. Ich danke dir, dass jeder von uns den Heiligen Geist hat, der uns das Wort aufschließt. Ich danke dir, dass ich auslegen darf und ich bitte dich, Herr, verschließ mir den Mund, wo es Dinge wären, die du gar nicht so meinst, aber schließ die Ohren und Herzen auf von jedem, wo Dinge sind, die du so meinst und die ankommen sollen. Danke, dass es nicht meine überredenden Worte sind, sondern dass es dein Geist ist und deine Kraft, die Menschen verändert. Und ich bitte dich, dass du das jetzt tust. Danke, Herr. Okay. Wie gewohnt gehe ich jetzt versweise da durch und versuche euch mitzunehmen. Verse 1 und 2, denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Denn in diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden. Wir wissen, dass Paulus von Beruf Zeltmacher war. Und dann ist es vielleicht naheliegend, dass er auch einen Vergleich mit einem Zelt gebracht hat. Wenn ich jetzt von mir aus was erklären müsste, dann würde ich vielleicht von Motorrädern erklären. Aber da kenne ich mich halt besser aus. Paulus kennt sich mit Zelten besser aus. Und er kann die Eigenschaften von Zelten sehr gut einschätzen und kann auch Vergleiche deshalb ziehen. Und Zelte sind Behelfsunterkünfte. Waren es damals schon? Sind es heute noch? Sie werden nur provisorisch genutzt und sind eigentlich nicht als bleibende Städte gedacht. Es gibt sehr wohl Nomadenvölker, die dauernd umziehen, aber da ist es auch einfach praktisch, so ein Zelt zieht man schneller um wie ein Haus. Aber ansonsten, Zelte sind Provisorien. Häuser dagegen sind relativ unempfindlich und für längere Benutzung konzipiert. Also ich war früher viel mit dem Zelt unterwegs, auf Motorradtreffen, Campingplätzen. Und wenn jetzt irgendjemand durch den Zeltplatz läuft und an Zeltschnüren hängen bleibt, gegen Zelte kommt, dann reißt er die Zelte ein. Wenn so jemand gegen ein Haus läuft, dann hat er ein Problem. Das sieht man, der Unterschied, ein Zelt taugt eigentlich nicht so viel, ist gerade mal notdürftig. Da richtet man sich auch nicht ein. Im Zelt hat man selten Satellitenempfang, gutes WLAN, ein Sofa, ein Schlafzimmer. Es ist nur das Nötigste drin, was man braucht. Und so richtig einrichten tut man sich dann in einem Haus. Und Paulus vergleicht unsere irdischen Leiber hier mit Zelten. Provisorisch, vorübergehend, gerade mal mit dem Nötigsten ausgestattet. Nur für den vorübergehenden Gebrauch. Unsere himmlische Leiber dagegen, die warten auf uns und die sind für die Ewigkeit gedacht. Aber auch wenn so ein Zelt bloß ein Provisorium ist, wenn es kaputt geht, dann tut einem das schon weh. Das muss ja nicht sein. Und man hat lieber ein intaktes Zelt, wo, wenn es regnet, man nicht nass wird, sondern der Regen draußen bleibt, wo ein paar praktische Utensilien dran sind. Und wenn dieses Zelt beschädigt wird, das ist nicht schön. Und so seufzen auch wir hier. Er schreibt ja, wir seufzen mit Sehnsucht danach, nach unserer Behausung, die im Himmel ist. Wir seufzen, weil das mit dem Zelt wirklich ein lästiges Provisorium ist. Komme ich mit dem Messer zu nah dahin, dann blutet es. Komme ich irgendwo in eine Maschine, dann fehlt vielleicht ein Teil. Entzündet sich irgendwo was. Das Organ funktioniert nicht. Ich weiß nicht, ob da jemand drüber jubelt. Ich denke, selbst ein Paulus hat unter Zahnweh gelitten, wenn er es denn gehabt hätte. Wir seufzen über die Unzulänglichkeit dieses Körpers. Wir versuchen den zwar so gut wie möglich hinzubringen, aber auch der best durchtrainierte und gesündeste Mensch, wenn er vom Dach fällt, dann war es das eigentlich. Diese Zeltwohnung, die taugt nicht so viel. Wir würden uns wünschen, ewig in gesunden und jugendlichen Körpern hier zu leben. Und investieren darin auch. Und es ist auch gut so. Wir sollen uns um unseren Körper kümmern. Aber es ist vergebliche Lebensmühe, dem ein Stück Ewigkeit einhauchen zu wollen. Ich weiß, es gibt christliche Lehren, die wollen uns versprechen, dass wir hier bereits einen Superkörper haben und dass wir in Jesu Wunden geheilt sind und uns keine Krankheit und nichts... auch diese Lehrer sind gestorben bzw. werden sterben, weil dieser Körper eben nicht dafür gedacht ist. Tut aber der Tatsache keinen Abbruch, dass ich für Heilung beten darf. Unbedingt. Sollen wir. Aber wir sollen nicht denken, dass dieser Körper hier unverwundbar wäre und für eine längere Benutzung gedacht als die paar Jahre, wo wir hier sind. Vers 3, im Zusammenhang nochmal, ich lese es zusammen mit den Versen 1 und 2. Denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Denn in diesem Zelt hier seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die im Himmel ist, überkleidet zu werden. Sofern wir bekleidet und nicht unbekleidet erfunden werden. Die himmlische Behausung, der himmlische Körper, die ewig für die, die errettet sind, für die, die die Ewigkeit bei Gott verbringen werden. Die anderen werden nicht bekleidet, die werden unbekleidet erfunden werden. Für die gibt es diese Hoffnung nicht. Das steht hier. Bloß so als Nebensatz, Paulus spricht hier zu Gläubigen und wir dürfen uns dessen sicher sein. Vers 4, denn wir, die wir in diesem Leibeszelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, sodass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Schon wieder, seufzen und wir sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten. Was heißt das? Wir möchten nicht sterben. Wir möchten nicht den Zerfall unseres Körpers mitbekommen. Wir möchten nicht unter Schmerzen leiden. Wir würden lieber gern überkleidet werden. Entrückung. Das wäre doch so schön. Kein Schmerz, nichts, einfach bloß wupp und weg. Aber das wünschen sich schon Generationen von Christen. Und die mussten alle bis zum Schluss hier durch. Wisst ihr, warum es überhaupt Entrückung gibt? Warum Gott es so organisiert? Wenn er einen Termin machen würde, wenn er einen Treffpunkt angeben würde, da wird eh keiner pünktlich kommen. Der muss uns dort, wo wir sind, einfach entrücken, ansonsten wird es nicht funktionieren. Logistisch unmöglich. Also wir möchten gerne, dass wir entrückt werden. Das wäre das Allerschönste. Aber ist nicht. Aber diese Tatsache, dass wir diesen neuen Körper bekommen werden, dass wir überkleidet werden mit diesem ewigen Haus. Das kommt jetzt in Vers 5. Der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Ein Unterpfand, eine Garantie, eine Anzahlung. Etwas, an dem man sich festhalten kann, dass es wahr ist, was Gott verspricht. Und als Unterpfand, als Garantie, hat er uns den Heiligen Geist gegeben. Wenn ich zweifeln mag, ob das in der Bibel alles stimmt, die Tatsache, dass der Heilige Geist da ist, die ist nicht wegzudiskutieren. In Römer 8, Vers 11 steht, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Und ich kann sagen, mit meiner Bekehrung und seit meiner Bekehrung erlebe ich Dinge in meinem Leben, die nicht normal, natürlich erklärbar sind, die Wirken des Heiligen Geistes sind. War die Bibel für mich früher ein weißes Buch voller Rätsel, so erschließt sie sich mir plötzlich. Ich verstehe Dinge, die ich vorher als Gleichnisse, es gibt viele schlaue Bücher, und plötzlich redet das Wort Gottes zu mir. War Glück und Frieden ein flüchtiges Gefühl in der Vergangenheit? Und als ich dann mit Christen und mit Erlösung in Kontakt gekommen bin, habe ich auch ab und zu so ein Glücksgefühl, so ein Friedensgefühl erlebt, ohne Drogen oder sowas. Aber seit der Heilige Geist in mir wohnt, ist dieser Frieden ein fester Bestandteil meines Lebens. Egal welche Stürme ringsum wehen, ich habe diesen Frieden. Ich erlebe seit meiner Bekehrung, wie Gott an mir und durch mich Zeichen und Wunder tut. Das ist der Heilige Geist. Und das ist eine Garantie, dass das, was in der Bibel steht, auch so passieren wird. Dass dieser Geist, der in mir lebt, dass dieser Geist dazu zuständig ist, auch dass ich umgebaut werde. Das ist ein handfester Beweis. Gott hat dieses Unterpfand uns geschenkt. Das ist genial. Vers 6. Darum sind wir alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim bei dem Herrn. In den Versen 2 und 4 hat Paulus geseufzt. Seufzen können wir auch. Jeder beklagt sich drüber, dass wenn er mal die 40, 50 erlebt hat und darüber hinaus geht es noch ein bisschen schneller, dass der Körper halt nicht mehr ganz so tut. Vor 5 Jahren war ich noch ohne diese Optik hier vorne. Und auch sonstige Sachen haben nachgelassen die letzten Jahre. Dieses Seufzen kennt jeder. Aber Paulus spricht jetzt hier in Vers 6 und in Vers 8 von Trost. Also er bleibt nicht in dem Seufzen stehen, sondern er hat eine Perspektive, die weitergeht und er spricht von Trost. Und durch den Heiligen Geist, der jetzt schon hier in diesen sterblichen Leibern spürbar ist, wissen wir, dass wir später bei Gott daheim sein werden. Und das ist ein Trost und das ist ein Wissen. Gut, was weiß ich schon? Ich gehe davon aus, dass mein Auto noch da draußen steht. Wissen tue ich es nicht. Ich habe es vorhin da abgestellt. Ich gehe mal davon aus. Wissen tut mir relativ wenig, aber wir glauben es fest. Und der Glauben ist eine Gewissheit. Im Hebräer 11, können wir das lesen. Aber das kommt jetzt, Vers 7. Und das ist ja so ein frommer Spruch. Den kennt jeder. Den kann auch jeder zitieren. Aber ich glaube, die wenigsten in diesem Zusammenhang. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wer hat den Spruch noch nie gehört und noch nie benutzt? Aber im Zusammenhang mit Sterben und Auferstehung und neuer Leib, dort steht das. Aber ist es denn tatsächlich so? Im Moment, seit 2 Jahren, lebt die ganze Welt in Angst und Panik vor Krankheit und Sterben. Die bangen um ihr Leben. Und sie haben keine Glauben, keine Hoffnung auf ein erlöstes Leben nach dem Tod. Sie klammern sich an Hilfsmaßnahmen und Impfungen, dass die dieses Leben retten sollen. Und wir? Leben wir dagegen im Glauben? Haben wir diesen Trost, dass wir wissen, wir werden sterben? Und dass wir wissen, das hier ist nur temporär. Das ist nur ein Zelt, vorübergehend. Und das Wahre wartet noch auf uns. Haben wir im Moment diesen Trost, wenn wir an das denken, was die ganze Welt komplett durcheinander macht? Dass wir sagen, ach, mich macht das eigentlich weniger durcheinander, weil ich habe einen Trost, ich habe ein Wissen. Ich lebe im Glauben und nicht im Schauen. Weil wenn du die Medien anschaust, da ist bloß Panik und Angst. Leben wir in dem Schauen auf diese Medien oder leben wir im Glauben? Dass das halt so ist, egal wie. Aber da kommt was Besseres auf uns zu. Wir sollen die Leiden hier nicht ignorieren, aber wir dürfen uns von ihnen nicht beherrschen lassen. Vers 8. Wir sind aber getrost und wünschen vielmehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Paulus sagt, wir aber sind getrost, nicht ich bin getrost, wir sind getrost. Und stimmt es? Haben wir diesen Wunsch? Haben wir den Wunsch, am liebsten sofort zu sterben und ganz bei Gott zu sein? Paulus, du bist ein religiöser Fanatiker und das wünschst du dir vielleicht. Aber ich wünsche mir das nicht. Ich möchte hier so möglichst, so lange und so gesund und so wunderbar wie möglich leben. Oder haben auch wir den Wunsch, hier am liebsten auszuwandern und daheim zu sein beim Herrn? Ist es für uns wirklich ein Trost, dass wir wissen, dass wir nach dem Sterben bei Jesus sein werden? Oder klammern wir uns mit Hilfe verschiedenster Strohhalme an dieses irdische Leben und versuchen es mit allen Mitteln zu verbessern und zu verlängern? In Matthäus 6, Vers 27 sagt Jesus, wer von euch kann durch seine Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Ich weiß, wir sind aufgefordert, Gott nicht zu versuchen. Also ich brauche nicht nachts mit schwarzen Kleidern über die Autobahn laufen und sagen, Gott wird mich bewahren. Und wenn Gott will, dass ich gehe, dann gehe ich halt. So wie der Satan zu Jesus sagt, komm, stürz dich von da oben runter, dann gucken wir doch mal, wie es aussieht. Nee, ich brauche nicht fahrlässig sein, ganz bestimmt nicht. Aber worin setze ich meine Hoffnung? Was ist mein Bestreben? Was motiviert mich? Und habe ich wirklich Lust, um abzuscheiden? Ich bin jetzt nicht todessehnsüchtig und ich würde es auch meiner Familie nicht wünschen, dass sie ohne mich weiterleben muss und ich wünsche mir auch nicht, ohne meine Familie hier weiterleben zu müssen. Ich wünsche es niemand. Aber für jeden, der gestorben ist, weiß ich, der in Christus gestorben ist, der hat es super. Kein Schmerz, kein Leid, kein Geschrei mehr, kein Wecker mehr morgens, keine Zahnwurzelentzündung mehr, keine was weiß ich für Themen. Der ist wirklich dort, wo die Ewigkeit sein wird, da kann er seine Wohnung einrichten, das Haus, auf ewig. Und gerade zur aktuellen Situation, wie kann der jetzt so darüber reden? Vielleicht aus dem Zusammenhang gerissen oder nicht, aber wir reden hier von Glauben und nicht Schauen. Im Römer 14, Verse 19 bis 23 steht, so lasst uns nun nach dem Streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Zerstöre nicht wegen einer Speise das Werk Gottes. Es ist zwar alles rein, aber es ist demjenigen schädlich, der es mit Anstoß isst. Es ist gut, wenn du kein Fleisch isst und keinen Wein trinkst, noch sonst etwas tut, woran dein Bruder Anstoß oder Ärgernis nehmen oder schwach werden könnte. Du hast Glauben, hab ihn für dich selbst vor Gott. Glückselig, wer sich selbst nicht verurteilt in dem, was er gut heißt. Wer aber zweifelt, der ist verurteilt, wenn er doch ist, weil es nicht aus Glauben geschieht. Und jetzt, alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Ob du Maske trägst, ob du dich impfen lässt, ob du das oder das machst, tu es aus Glauben. Und jeder tu es, wie er das meint. Und wenn du es nicht aus Glauben tust, dann ist es dir Sünde, sagt die Bibel. Jetzt nicht in Bezug auf Corona, das steht in der Bibel nicht, aber in Bezug auf den Umgang miteinander und wenn man Dinge so oder so sehen kann. Und sagt nicht, die Wissenschaft hat aber festgestellt, die Wissenschaft hat auch festgestellt, dass wir vom Affen abstammen. Also, dann muss man gleich alles glauben, was die Wissenschaft sagt. Vers 9, darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Wir suchen unsere Ehre darin, ob wir hier leben in diesem Zelt oder in der Ewigkeit bei ihm sind und ihn ewig loben und preisen werden. Aber wir suchen unsere Ehre darin, Gott zu loben. Warum sind wir denn noch hier auf der Erde? Das Ideale wäre doch, wenn sich jemand bekehrt, taufen, so lange unter Wasser halten, bis es vorbei ist und dann ist er gleich bei Jesus. Warum müssen wir hier noch die Jahre in diesem Zelt verbringen, indem wir Gott Ehre bereiten sollen hier? Wir sollen Gott Ehre bereiten. Er verwandelt uns hier zu seinem Ebenbild und es ist eine Freude für ihn, zu sehen, wie wir uns verwandeln lassen zu seinem Ebenbild. Wir sind hier, um allen Menschen das Evangelium zu verkündigen. Gott hat es gefallen, durch uns andere Menschen die Botschaft zu bringen. Das ist unsere Ehre, dass wir ihm Ehre bereiten. Unsere Ehre ist es, nicht nachlassen, Gutes zu tun. Wir sind nicht hier, um diesen Körper so lang und so gut wie möglich zu erhalten. Das gibt Gott keine Ehre. Sondern wir sind dazu da, Gott Ehre zu geben mit diesem Körper. Sei er topfit oder medizinisch unzulänglich, irrelevant. Solange wir hier haben, und es gibt so viele Zeugnisse von Menschen, die körperlich sehr defizitär sind, sehr gehandicapt, behindert, krank, die ein Wahnsinnszeugnis sind. Ich habe vor Jahren war eine Schwester im Krankenhaus mit einer Krebsdiagnose und kaum jemand wollte zu ihr ins Krankenhaus gehen, weil wie begegnen wir demjenigen? Was sagt man dem? Und jeder, der sich überwunden hat, die arme Schwester im Krankenhaus zu besuchen, kam total beschämt wieder raus, wie die Frau mich im Glauben erbaut hat, was die Frau an mir getan hat, Wahnsinn. Es liegt wirklich allein an Gott und wie wir uns ihm zur Verfügung stellen. Aber wir sollen ihm Ehre machen mit diesem Leib hier. Und in der Ewigkeit werden wir es ohnehin tun. Vers 10, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Plötzlich was ganz anderes, das ist das Preisgericht. Wir kommen ja nicht in das Gericht, dass wir in die Hölle müssten, in die Verdammnis. Dieses Gericht, da sind wir außen vor, weil Christus für uns gestorben ist. Was wir aber haben werden, ist das Preisgericht. Gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. 1. Korinther 3, Verse 12 bis 15. Dort werden wir beurteilt nach dem, was wir hier getan haben für Christus. Ob wir mit Glanz und Gloria ins ewige Jerusalem einziehen oder ja, gerade so wie durchs Feuer mit dem angebrannten Hintern. Aber lieber mit dem verbrannten Hintern im neuen Jerusalem wie ganz und gar im ewigen Feuer. Aber dennoch, so wie wir heute mit Jesus leben, mit diesem Eifer und was wir tun, so werden wir auch in der Ewigkeit mit ihm unterwegs sein. Und wenn wir halt gerade so errettet sind, ich denke, dann sind wir auch gerade so, aber wirklich gerade so bei ihm zu sein, ist auch gut. Aber schöner ist, wirklich mit Lob dort einziehen zu dürfen. Und damit komme ich auch schon fast zum Schluss. Lasst uns also mit der Tatsache des Todes umgehen, wie Paulus es schreibt. Nicht an Krankheit, Leid und Schmerz verzweifeln, sondern Trost finden in der Aussicht auf das ewige Leben bei Gott. Lasst uns gegenseitig ermutigen, also überhaupt, die Bibel sagt viel davon, dass wir uns ermutigen sollen, aber gerade bei dem Thema Sterben, 1. Thessalonicher 4, und der endet mit, so tröstet nun einander mit diesen Worten, dass wir nämlich eine Wahnsinnsperspektive haben. Und im 1. Petrus, Kapitel 4, Verse 1 und 2 steht, da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen, um die noch zu verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Die Zeit, die wir in diesem Leib, in diesem Zelt, in diesem Provisorium noch haben, sollen wir nicht verbringen, indem wir nach den Lüsten der Menschen leben. Und da gibt es viele, das macht mir auch Spaß, ist aber nicht gut, sondern dass wir dem Willen Gottes leben. Die paar Jahre hier. Auf das Gott Ehre bereitet wird, dass unser Leben hier tatsächlich noch Frucht bringt, dass wir für andere Menschen Zeugnis sind. Solange wie es geht. Und es geht in jedem Zustand. Und ganz zum Schluss nochmal der Psalm 90, Vers 12. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Nicht hier rausgehen und sagen, ich will von dem Thema gar nichts hören. Das ist nichts für mich. Sondern zu sagen, okay, damit muss ich mich abfinden. Ich werde hier einst sterben. Wahrscheinlich nicht gelegen, wahrscheinlich nicht gesund. Vielleicht früher, vielleicht später, aber egal, diese Zeit möchte ich verbringen, gute Dinge zu tun und Gott die Ehre zu geben.